damit herzlich willkommen zu einem wundervollen und ganz fantastischen neuen Podcast. Nee, es ist kein neuer Podcast, es ist eine neue Episode.
Ja, Episode. Und zwar befinden wir uns ja in Staffel 2.
Staffel 2 im vierten Jahr.
Genau, Staffel 2, weil wir so lange Pause hatten, habe ich so gedacht, los komm, und dann sind wir letzte Folge ja mit unserem mit unserer Campus-Tour rausgegangen und haben Alarm gemacht. Erstmal lieben Dank für alle Leute, die jetzt schon Tickets gekauft haben. Und an alle, die noch kein Ticket gekauft haben, liebe Leute, gebt Gas, weil die wollen alle Tickets für unsere Campus-Tour haben.
Yes.
Genau, und deswegen habe ich so gedacht, wir nennen das einfach Staffel 2. Wir sind in der zweiten Folge von Staffel 2.
Ja, eigentlich ist es ja Staffel 4, oder?
Wow, was? Warum?
Staffel 4 schon.
Ja, wenn man also Staffeln immer so jahresweise macht, oder wir ziehen es halt einfach durch und machen die nächste Staffel dann in 15 Jahren oder so.
Ja, genau.
Oder gleich die nächste Folge über die nächste Staffel. Ihr werdet sehen oder hören.
Ihr werdet sie hören, genau.
Ja, apropos sehen, natürlich auch diese Folge wieder bei YouTube. Your Top. Es gibt viel zu sehen, unsere schönen Gesichter, einen fetten Pickel in meinem Gesicht. Er ist eh da.
Also, und heute mal kein Bier.
Ja, heute mal kein Bier. Wir sind mitten am Tag, noch vor mitten am Tag.
Ja,
deswegen heute Kaffee, Wohlsein.
Oh, Wohlsein.
Für alle aus YouTube da draußen, Manuel hat soeben den neuen Merchandise-Artikel präsentiert. Ihr seht hier die Vorgängertasse, aber die gibt es ja, glaube ich, noch.
Nein, den Bambusbecher gibt es aktuell nicht mehr, weil der nicht mehr lieferbar ist. Und deswegen haben wir jetzt eine neue Edelstahl-Bußbastler-Tasse. Ich halte sie gerade mal in die Kamera. Ja. Im Black-Look, Black-Edition, passend zu unserer Kaffeemühle. Und in diesem Sinne, diese Kaffeepause wurde euch präsentiert von Bußbastler. Kaffeemühlen und Bohnen vom Allerfeinsten.
So, sehr, ihr sehr habt gut. Es schon an den Nebengeräuschen und jetzt auch an dem Text gehört. Wir haben einen dritten Gast oder wir haben einen Gast, der dritte im Bunde. Wir sind jetzt die fantastischen...
Ja, na toll.
Und Christian. Fantastischen drei. Die lustigen fünf sind wieder hier und damit herzlich willkommen zum wiederholten Male. Aber zum ersten Mal in der zweiten Staffel. Hallo Sven Mama, a.k.a. Bußbastler, Elektro-Profi, Professor, Guru, Dozent. Hallo Sven.
Also so lange wurde ich noch nie angekündigt. Ja, vielen Dank.
Ja. Der Titel schön. Geht bei der Visitenkarte einmal außenrum.
Ja, ich glaube auch. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ist immer wieder spaßig.
Ja, mit dir natürlich auch. Und wir haben dich natürlich nicht ohne Grund in diese Folge geholt, denn heute soll es endlich mal wieder so ein bisschen um Technik gehen. Wir wären nicht der Bußbastler-Podcast, wenn wir nicht Bußbastler-Infos für euch hätten. Und da haben wir uns gedacht, wir machen mal ein Thema, was mir in letzter Zeit so ein bisschen sehr, sehr häufig über die Füße fährt, wenn ich das so sagen darf. Wow, ich sollte ein Buch schreiben über die tollsten Anekdoten von, ach egal. Was mir häufig vor das Brett rollt, sind Themen oder ein wichtiges Thema. Das Sven guckt schon ganz komisch und denkt, Alter, was kommt jetzt? Wie baue ich eine Achterbahn gerade und habe trotzdem meinen Spaß? Nein, natürlich ja, nicht.
Dafür heute, bin ich hier.
Genau. Heute soll es um Batterien gehen. Ja, tatsächlich Batterien. Ein Thema, was uns häufig auffällt. Und es werden immer wieder Fragen über Batteriesysteme gestellt. Was baue ich für eine Batterie ein? Ich habe eine Bleisäurebatterie drin. Ist das gut? Kann ich damit dann auf den Kopf fahren mit meinem Auto? Mir ist aufgefallen, dass Mercedes-Benz jetzt als Starterbatterie plötzlich AGM-Batterien baut. Sven und ich, wir haben in ein Wohnmobil eine neuartige Batterie eingebaut, die ich so noch gar nicht gesehen habe, die wir euch definitiv mal vorstellen müssen, um einfach mal einen Ausblick in wahrscheinlich die Zukunft zu geben, habe ich so das Gefühl. Und wir geben euch heute einfach mal Tipps und Tricks, einen Überblick und danach werdet ihr sicherlich schlauer sein und werdet euch für euer Fahrzeug, den Van, das passende Batterie-Setup zusammenstellen können.
Sehr schön, hast du toll gemacht. Jetzt mal Luft holen.
Ja.
Ich werde in diesem Podcast-Episoden-Gedöns eher den stillen Beobachter machen. Ich verstehe nämlich gar nichts und werde einfach nur die dummen Fragen reinschmeißen.
Wir können dich ja auch mal fragen, warum du dich für diese Batterien entschieden hast, die du hast.
Ja, das könntet ihr mich fragen, ja.
Ne? Mhm. Ja, gut.
So, ich habe jetzt, ich stelle immer mal mein Mikro auf stumm, damit hier nichts durcheinander kommt, wenn so viele Leute im Podcast sind. Aber ich würde sagen, lieber Sven, legen wir doch mal los. Du bist unser Elektrodozent, einer von unseren Elektrodozenten. Ja. Und da geht es natürlich immer in den Workshops so ein bisschen um Batteriesysteme. Ihr stellt die tatsächlich auch vor mit Bezeichnungen etc. Und haut doch einfach mal raus, was sind denn jetzt momentan 2022 die gängigsten, ich sag mal, Batteriesysteme, die es überhaupt auf dem Markt gibt? Und da haue ich gleich die zweite Frage hinterher. Was sind denn die besten, gängigsten Batteriesysteme als Aufbaubatterie und als Starterbatterie? Was meinst du?
Starterbatterie auch, okay. Ja gut, ich sag mal, so pauschal kann man das, sagen wir mal, nicht sagen. Ich sag mal, fangen wir bei den Aufbaubatterien an. Die gängigsten, sage ich mal, sind Gel-Batterien, AGM-Batterien oder Lithium-Batterien. Das sind so die gängigsten Aufbauvarianten für jeden Geldbeutel, sage ich mal, und für jeden Anwenderfall. Kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, was man machen möchte.
Dann muss ich leider schon direkt reingrätschen, weil es hören natürlich auch Leute zu, die diverse Sachen noch nicht gehört haben. Unterschied Gel- und AGM-Batterie. Weil also du AGM bist, steht in der AGM nicht auch irgendwas mit Gel?
Ja, das ist richtig. Die AGM, es ist auch eine Gel-Batterie, die jetzt aber zusätzlich ein Glas fließt, wo das Gel komplett drin gebunden ist. Während bei einer Gel-Batterie ist einfach nur die glibberige Masse zwischen den Platten. Das ist so der Unterschied und gibt ein paar technologische Vorteile. Die AGM-Batterie, die kann halt ein bisschen mehr bessere Ströme vertragen.
Wollen wir vielleicht mal vorab noch klären, wie so eine Batterie überhaupt aufgebaut ist? Und sprechen wir hier von Batterie-Batterien oder sind das eigentlich Akkumulatoren?
Ja, wir können ja mal so ein bisschen anfangen. Also habe ein kleines Nachsehen, so 100% habe ich so ein Ding auch noch nicht aufgebaut, aber ich weiß es halt. Fangen wir bei der klassischen Nassbatterie an, destilliertes Wasser, Salzsäure, glaube ich. Destilliertes Wasser, Säure wird zwischen zwei unterschiedliche Metallplatten gekippt. Dadurch entsteht ein chemischer Prozess und es entsteht eine Ladung. Diese Nassbatterien haben natürlich, wie der Name schon sagt, sie sind nass, sie plätschern, also du kannst sie nicht kippen, dann würden sie auslaufen und das destillierte Wasser, das muss man auch immer kontrollieren. Irgendwann verdampft das, verdunstet und dann muss man das ja wieder nachkippen, dass der Pegel wieder stimmt und dass die Batterie wieder voll einsatzfähig ist. Das ist so eine typische Starterbatterie von früher, so eine typische Nassbatterie, wie wir sie kennen. Die haben sie dann so ein bisschen noch technologisch erweitert, dass sie so ein bisschen wartungsfrei ist. Die haben sie wirklich verkapselt, dass die Feuchtigkeit, das destillierte Wasser nicht mehr entweichen kann. Und dann haben sie es halt als wartungsfrei oder wartungsarme Batterie angepriesen bei den Starterbatterien. Bei den klassischen, bei den Aufbaubatterien, sagen wir mal, die Gel-Batterien, da haben sie dann das destillierte Wasser und die Säure mit, ich glaube, Kieselsäure war es, versetzt, dadurch wird halt das ganze Flüssige zu einer gelartigen Masse. Es ist halt immer noch ein Säure-Wasser-Gemisch, aber gelartig. Und das hat halt den Vorteil, dass du halt lageunabhängig bist bei den Gel-Batterien. Und durch andere Plattenstärken und so sind sie auch ein bisschen tiefentladefähiger, sogar als AGM-Batterien, aber auch tiefentladefähiger als eine normale Nassbatterie. Wenn wir nochmal zu der Nass gehen oder überhaupt zu den ganzen Batterien, wenn die belastet werden oder geladen werden, dann entsteht bei der Nassbatterie Gase, also entstehen kleine Bläschen an den Bleiplatten, die steigen empor und das ist Knallgas. Deswegen ist es ja auch so wichtig früher gewesen, in welcher Reihenfolge man die Starthilfekabel ranböppelt und dass das letzte Kabel nicht an der Batterie geschieht, weil da funkt es dann meistens, sondern irgendwo am Motorblock. Genau. Und das haben sie auch mit den Gelbatterien halt so ein bisschen verfeinert. Und mit den wartungsfreien, dass es mehr gekapselt ist und dass da halt nicht so eine, ja, so eine Gase entstehen können. So, dann haben sie das nochmal weiter erweitert, die Technologien. Es kam so mehr so Start-Stopp-Technik auf dem Automarkt halt. Und da haben sie gemerkt, okay, also die Gelbatterien sind dafür jetzt auch nicht so der Knaller, weil du brauchst halt extrem oft hohe Strombelastung. Und dann haben sie eine AGM-Batterie entwickelt. Gleiche Technologie, mehr oder weniger. Also AGM ist ein Glasvlies. Absorbent Glass Mat, AGM heißt das. Und in dem Glasvlies hast du halt engmaschiges Vlies, wo das Gel drin gebunden ist. Also da hat das Gel überhaupt keine Chance, irgendwo hinzugehen. Und selbst die sind schon mehr oder weniger lageunabhängig. Und auch wieder ein kleiner Technologiesprung. Die Plattenanordnung und die Materialien wurden dort auch so gewählt, dass hohe Strombelastungen nun auch möglich sind. Dass es perfekt für Start-Stopp-Technologie im Kfz einsatzfähig ist. Und ich glaube, Christian, da hattest du ja auch darauf hingewiesen, du hast ja sogar auch eine AGM-Batterie in deinem Sprinter, richtig? Hatte der, weißt du, wie der angepriesen wurde? Also
gar nicht.
Blatt?
Gar nicht. Also gar nicht. Also es war noch nicht immer irgendwie eine Sonderausstattung oder sonst irgendwas. Wir haben den Batteriekasten vorne geöffnet und da grinste uns eine 90 Amperestunden AGM-Batterie an. Was ich sehr, sehr spannend war, weil davon reden die ja schon öfter. Aber aufgrund, ich vermute stark, dass es im Autosektor noch nicht so weit verbreitet ist, weil AGM natürlich auch teurer ist. Und man muss sich halt auch vorstellen, dass wenn man so ein Auto baut, bauen die nicht 2-3 Autos und da können die eine AGM-Batterie reinhauen. Die bauen mal 100, 200, 300.000 Fahrzeuge im Jahr. Und wenn ich dann für eine Batterie plötzlich 20, 30 Euro mehr zahlen muss, dann müssen die natürlich mit sehr, sehr hohen Kosten rechnen. Weswegen mich das wirklich sehr, sehr gewundert hat. Muss aber auch dazu sagen, dass der Sprinter mit unfassbar vielen Schnickschnack ausgestattet ist. Also unfassbar viele Steuergeräte sind da an und sowas. Und deswegen denke ich, dass die halt wirklich auch, ich kenne mich damit nicht so wirklich aus, deswegen bist du ja da, dass eine AGM einfach ein bisschen, ein bisschen krassere Zyklen durchhält als eine Bleisäurebatterie.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, im Bereich der Starterbatterien gab es ja nicht den Sprung zu der Gelbatterie. Die Gelbatterien sind ja, ich sag mal, so reine Solarbatterien. Damals mit der Solartechnik kamen halt die Gelbatterien auf. Und für die Starterbatterien gab es den Sprung von wirklich Bleisäure auf AGM.
Na? Also ich kann mal so ein kleines zu dem Thema Gel. Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das Auto noch kennt, es gibt den Chrysler PT Cruiser. Das war ja damals so, ja, Manuel Kotz, das war ja damals so eine Zusammenarbeit, ja sogar mit Mercedes zusammen, da steckt ein Mercedes-Dieselmotor drin und die haben den so ein bisschen amerikanisch oldschool angehaucht. Ich fand ihn sehr witzig, also ich mag Autos, wenn der Automarkt ein bisschen mutiger ist, einfach mal wie jetzt der Fiat Multipla, wer kennt ihn nicht, ist übrigens, Manuel schüttelt mit dem Kopf. Ist übrigens aber tatsächlich eine, man mag es nicht glauben, aber das ist eine Design-Stil-Ikone, weil es, weil man so dermaßen weg von sämtlichen Regeln in der Autoindustrie weggegangen ist, dass das Auto halt einfach, es ist schon so hässlich, dass es schon wieder schön ist.
Gerade wollte ich sagen. Es ist, ja. Wenn man den Würgereiz überwunden hat, fährt sich darin ganz gut.
Genau. Und das zum Thema PT Cruiser, denn man baut dann die Batterie unter den Sitz und die Batterie musste sehr, sehr flach sein. Das heißt, sie haben einfach eine Gelbatterie genommen und die Gelbatterie kann man hinlegen und haben die halt einfach umgeschmissen und damit passte die unter den Sitz. Und das ist natürlich auch sowas, was ich finde, so eine Batterie, also jetzt weg von Bleisäure, gibt einen aufgrund dessen auf dieser Gelbasis ja tatsächlich auch mehr, ich sag einfach mal, Verbaumöglichkeiten. Ne? Was wir ja auch im Van-Bereich tatsächlich ja auch haben.
Ja, das ist richtig. Ebenso wie halt die neue Technologie Lithium. Ne? Lithium, da hast du gar keine Säure mehr, die irgendwie gebunden ist. Das Lithium-Eisenphosphat in Rundzellen, da kommen wir wieder drauf, so ein bisschen sehen, so ein bisschen aus wie Batterien. Es sind aber Akkumulatoren, die man wieder aufladen kann, so wie alle Batterien, über die wir hier sprechen. Genau, und selbst, ja, die sind natürlich auch völlig lageunabhängig. Die kannst du hochkant auf den Kopf, auf der Seite montieren, so wie du halt da Platz in deinem Van findest, bei den Lithium-Batterien. Genau. Noch ein ziemlich guter Fact ist, sag ich mal, wenn ihr euren Van ausbaut und ihr wisst schon, dass ihr keinen Wechselrichter braucht zum Beispiel, dann wäre es durchaus möglich, eine Gel-Batterie zu nehmen, weil die ist einfach viel zyklenfester als eine AGM-Batterie. Die kann zwar nicht so viel Strom auf einmal liefern wie eine AGM, aber wenn ihr keinen Wechselrichter haben wollt, dann braucht ihr das ja auch nicht. Also eine Gel-Batterie ist eigentlich für so eine kontinuierliche kleine Stromabgabe gedacht. Und die verzeiht einem auch mal, wenn du die bis zu 70% entlädst oder 75 sogar, wenn du sie danach gleich wieder auflädst, was ja im Fahrbetrieb dann ja eigentlich gemacht wird. Ladebooster, Lade, keine Ahnung.
Also im Endeffekt so ein bisschen auch wieder wie eine Bleisäure, ne? Was so diese Lebigkeit angeht, ne? Also wenn ich damals so an meine Kfz-Dinge, so wenn diese Bleisäurebatterien wirklich nur noch 4 Volt hatten oder so, wenn die halt wirklich in sich zusammengebrochen sind, war die Chance jetzt nicht gering, dass man die tatsächlich auch wieder mit einem Ladegerät auch wieder wecken konnte. Ja, und das, also ich kannte das oft, wenn Fahrzeuge lange draußen standen und die Batterien waren tot, dann hat es meistens sogar nach kurzer Zeit schon 20, 30 Minuten Vollgas laden. Konnte man die tatsächlich auch schon wieder mit wecken. Und so ähnlich stelle ich mir das mit einer ganz normalen Gel-Batterie vor.
Ja, ich habe jetzt keine Erfahrung mit Gel-Batterien, aber könnte sein, also die verzeihen es auf alle Fälle, dass du die relativ tief entlädst, wenn du sie danach wieder auflädst. Und sie ist halt auch ein bisschen langlebiger und halt zyklenfester auch als AGM-Batterien. Das vergessen so die meisten. Wobei, als Standard ist, glaube ich, eine AGM heutzutage, weil jeder hat irgendwie einen Wechselrichter oder möchte mehr Strom haben auf einmal, weil jeder hat sich ja zugeballert mit irgendwelchen Elektro-Teilen, die Strom brauchen. Wie gesagt, die Gel-Batterien, die kommen aus der Solartechnik, da hast du langsames Aufladen, also hast du mehrere Zyklen immer geschmeidiger, aber halt für so längere Zeitraum, wo du die Stromabgabe brauchst.
Könnte man sagen, dass die AGM der Allrounder unter den Batterien ist?
Würde ich fast sagen. Ja, würde ich fast sagen. Ist ein guter Schnitt. Die ist sogar preisgünstiger als eine Gel-Batterie.
Ja.
Ja.
Aber Gewicht.
Na, Gel und AGM nehmen sich nicht so viel Unterschied.
Okay.
Das ist eigentlich mehr oder weniger fast das Gleiche. Ja. Aber beide wiegen halt extrem viel. Ne? Ich sag mal, wenn du da hier so einen 120 Ampere-Klotz reinsetzt, da hast du doch schon deine 30, 40 Kilo oder so.
Ja. Krass.
Also ich kann euch das mal sagen, also meine 230 Ampere-Stunden AGM-Batterie aus dem Crafter hat sage und schreibe 65 Kilo gewogen. Die kam sogar auf eine Europalette.
Scheiße. Ja, das ist unglaublich.
Ja, das ist richtig, richtig krass. Ich musste die auch mal in Kroatien, da können wir ja nachher gleich nochmal drüber reden, da habe ich die wirklich tatsächlich tiefen entladen. Ich hatte wirklich Angst, dass die kaputt war. Und die musste ich rausholen. Und das war schwer.
Ja, es ist vielleicht auch ein guter Punkt, das Stromsetup auch schon mit in die Van-Ausbauplanung mit einzunehmen. Wenn man auf AGM ist, weil man kein Lithium haben möchte, dann rechnet wirklich mit 60, 70 Kilo. Und es ist schon ein Unterschied, ob ihr die hinterm Fahrersitz zu stehen habt oder ganz hinten am Heck.
Genau, und ich glaube auch, ich habe das bei mir gemerkt, ich habe die von Anfang an, ich habe die Batterie bekommen, die habe ich vor dem Möbelbau bekommen, Gott sei Dank. Und ich habe die wirklich Anfang an so gebaut, dass ich die halt auch rausheben konnte. Einfach ohne jetzt großartig was auseinanderzubauen, die wirklich trennen von Plus und Minus, die dann an den Griffen zu nehmen und die wirklich einfach gerade nach hinten rauszuziehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt natürlich im neuen Sprinter sind Lithium-Ionen-Batterien drin. Die haben wir natürlich auch so, die sind sehr, sehr leicht. Die kannst du wirklich in die hinterste Ecke Schrauben bauen. Man muss da ja nicht jetzt ständig ran und die sind halt wirklich auch so leicht, dass halt auch ein bisschen Gefummel, die irgendwo aus einer Ecke rauszuholen, absolut gar kein Problem ist. Aber mit einer AGM, wenn ihr da keine freien Wege habt oder wenn ihr da irgendeine Leiste davor geschraubt habt oder so, das ist definitiv nicht lustig. Das macht keinen Spaß.
Ja, ganz genau. Deswegen gehen ja auch viele gleich auf Lithium, wenn sie viel Kapazität brauchen. Lithium ist einfach mal viel, viel leichter. Eine Lithium-Batterie, da wiegen 100 Amperestunden ungefähr 13 Kilo. Also die kannst du noch locker tragen.
Kommen wir doch, wir werden jetzt sicherlich gleich noch ein bisschen ausführlicher über die LiPo, wie man sie so nett nennt, noch ein bisschen reden. Würdest du sagen, wenn ich jetzt zum ersten Mal einen Van ausbaue und ich habe ein sehr, sehr kleines Budget und auch ein relativ, nicht jetzt ein High-End-Strom-Setup und ich koche vielleicht mit einem Gaskartuschenkochbau und so weiter und so fort, welche Batterie würdest du einfach von Anfang an empfehlen oder jetzt Kompromisse zu machen?
Wenn du ein kleines Budget hast, bleibt dir definitiv eigentlich nichts anderes übrig, als eine AGM zu nehmen, sage ich mal. Das ist okay, der Allrounder.
Ja.
Die ist gut. Aber du musst halt auch gucken, wie lange möchtest du vielleicht den Van haben? Lohnt sich das? Ich sage mal, eine AGM-Batterie musst du alle 3-4 Jahre tauschen. Die ist dann einfach mal fertig. Und mit den Jahren ist Lithium wieder preisgünstiger. Auch wenn der Anschaffungspreis immens viel erscheint. Ich habe hier gerade meine Liste vor mir. Also eine AGM-Batterie kostet 11 Euro pro Amperestunde und eine Lithium-Batterie kostet 6,25 Euro pro Amperestunde. Weil die AGM-Batterie, die tauschst du einfach mal zweimal in 8 Jahren und eine Lithium nicht.
Nicht schlecht. Das ist jetzt keine Vorschrift, dass sie getauscht werden muss, sondern man sagt einfach, dass die einfach matt ist, dass die einfach runtergeht und genau. Dann sollte man, wenn man das merkt, einfach weg und fertig.
Genau, weil wir im Van-Bereich, wir vergewaltigen die Batterien ja mehr oder weniger. Ne? Wir entladen die nicht von 100% runter auf 50 und laden die wieder auf 100% auf. Nee, wir laden die voll, dann stehen wir irgendwo am Stellplatz und dann krepeln wir bei 70 rum, dann kommt nächsten Tag wieder ein bisschen Sonne, geht es auf 75, 80 hoch, dann auf einmal wieder auf 68 und so. Also die Ladezyklen fahren wir nicht sauber durch, sondern wir krepeln da immer so ein bisschen rum. Und das mag die Batterie eigentlich auch nicht, aber so ist es nun mal, wenn du die im Van halt einbaust und nutzt. Ne?
Aber wenn ich doch jetzt gar kein Geld habe, dann könnte ich nicht einfach auf den Schrott fahren und mir eine alte Bleisäurebatterie holen mit 328 Amperestunden?
Kannst du machen, die solltest du aber dann außerhalb des Wohnraumes montieren.
Wichtiger, sehr, sehr wichtiger Punkt, liebe Leute, deswegen verbaut man Bleisäure nicht in Wohnmobile, auch hier dickes Ausrufezeichen, auch wenn ihr wirklich gar kein Budget habt oder sonst irgendwas, macht es nicht. Also ihr müsst einen Kasten bauen, also wirklich einen gasdichten Kasten, die muss komplett geschlossen sein und es muss definitiv ein Ablaufloch für die Säure quasi geben. Und ihr dürft, ja, wie sage ich das, also ich selber habe es tatsächlich, also man merkt das, ich komme ja aus dem Werkstattbereich und wenn die Batterien leer sind, und die müssen richtig geladen werden, entstehen einfach Dämpfe da drin. Die sind wirklich, wirklich, wirklich uncool. Das ist kein Scherz. Das brennt in der Nase. Ihr spürt sofort ein ätzendes irgendwas auf der Lunge. Das ist wirklich echt nicht cool. Von daher bitte Finger weg von Bleisäure in eurem Aufbau. Im Fahrzeug ist es vollkommen okay. Es ist jetzt auch noch vollkommen okay. Weil die natürlich entweder sich vorne im Motorraum befinden oder in separaten Kästen unterm Fahrzeug oder. Das Frettchen Manuel will jetzt irgendwas sagen, der rennt ganz aufgeregt hinter seinem Mikro rum.
Danke für dieses Kompliment. Sehr ich gerne. Weiß, ich wollte jetzt gerade sagen, das ist, erklärt einiges, wenn du natürlich immer an irgendwelchen Batterien schnüffelst, dass,
naja. Natürlich. Also es ist wirklich so, wer das mal erlebt und gerochen hat, der weiß tatsächlich, wovon ich rede, und da lernt man sehr, sehr schnell, dass es wirklich keine lustige Nummer ist. Kurze Anekdote noch, dann machen wir aber weiter. Ich muss es einfach erzählen. Ich habe ein Trabant geschenkt bekommen. Damals war ich, weiß ich nicht, 17 oder so, bin noch Moped gefahren und habe zwischen 17 und 18 habe ich diesen Trabant restauriert in der Garage und habe mir gedacht, mit meiner damaligen Freundin haben wir die Batterie ausgebaut und ich habe ihr die Batterie auf den Schoß gesetzt, also die Batterie von dem Trabant auf den Schoß gesetzt und sind dann quasi nach Hause gefahren, 25 Kilometer, genau. Es wackelte und polterte, sie stieg ab, es war alles ein bisschen nass, nicht schlimm, habe ich gesagt, wisch ein bisschen weg, alles cool. Es war auch eigentlich alles in Ordnung, bis sie die Hose in die Waschmaschine gehauen hat. Weil in dem Moment, wo die Salzsäure mit Wasser in Verbindung gab es auch diese Hose nicht mehr. Die hat sich tatsächlich, und das ist kein Scherz, in komplett Wohlgefallen aufgelöst. Und innerhalb von, weiß ich nicht, das war eine Viertelstunde, gab es, glaube ich, nur noch den Reißverschluss in den Knopf. Die hat sich wirklich komplett weggeätzt. Also da, liebe Leute, nochmal so als kleiner Nachdruck sozusagen, eine Bleisäurebatterie hat definitiv nichts, aber wirklich auch gar nichts in eurem Aufbau zu tun. Auch wenn ihr kein Geld habt, dann schaut lieber, dass ihr im Gebrauchtwagenmarkt einfach oder im Gebrauchtmarkt eine günstige AGM bekommt, da auch gerne mal gebraucht schauen, so nach 2 Jahren, oder gibt es vielleicht eine alte, die ein Jahr alt ist, die jemand nicht braucht, holt euch dann lieber sowas, alles andere macht gar keinen Sinn.
Da habe ich auch eine kleine Anekdote zu. Ich habe, als ich noch Moped-Fahrer war, ja, so auch mit 16 oder so, von nichts eine Ahnung, ne? Moped irgendwie, Batterie schon ein bisschen geschwächelt, ab zum Motorradfritzen, neue Batterie gekauft. Ja, sollen wir sie gleich laden und so? Und ja, klar, lade mal. Das hieß natürlich mit der Bleisäurebatterie auch, dass die gefüllt haben, geladen haben und mir dann quasi im gefüllten Zustand mitgegeben haben. Was mache ich? Ich schmeiß mir die einfach in den Rucksack, ja, und fahre nach Hause. 20 Minuten und das Ding ist fast aus dem Rucksack rausgefallen, weil der Rucksack sich auch schon aufgelöst hatte. Nicht so geil.
Nee, zumal die Motorradbatterien, die haben ja nicht so verschließt, die alten Motorradbatterien, diese kleinen, die haben ja nicht so zum Schrauben die Verschlüsse, die werden ja nur gesteckt, diese kleinen Dinger. Genau.
Und ich kenne die damals. Der Überlauf ist natürlich immer noch offen, ne? Egal ob du es zumachst oder nicht, der Überlauf ist offen, da sabbert das Zeug einfach raus.
Ja, ich hatte früher auch mal so eine Motorradbatterie, so eine Bleisäure, um auf dem Modellbaubereich die Akkus unterwegs zu laden. Ich habe es auch sozusagen so einen Klotz. Und ja, abends im Kinderzimmer habe ich die halt aufgeladen, so, mit alle Pöppels offen, und dann blubbelte das so schön. Ja, schöne Zeit.
Auch das erklärt wiederum einiges.
Ja, das stimmt wohl. Jetzt wissen wir, warum Sven so ist. Jetzt wissen wir, warum Sven so ist, wie er ist. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Podcast der Batterieopfer.
Ja, so ein bisschen, ne? Aber also was ich tatsächlich auch schon gemacht habe, ne, so dieses typische, oh, da ist eine Pfütze unterm Auto, was ist es denn? Finger rein und dann mal dran genuckelt, und dann, wenn es anfängt zu brennen, dann ist es meistens Batteriesäure.
Ja. Ah ja, nein, das machen wir nicht.
Nein, das machen wir nicht. Also liebe Leute, AGM, Gel oder sonst irgendwas ist bei Aufbau tatsächlich die bessere Wahl. Die bevor wir zu der allerbesten Wahl kommen, kurz zur AGM. AGM braucht, glaube ich, ein, wie sagt man dazu, eine Kennlinie, eine Ladekennlinie. Ist die complicated? Gibt's da Problemchen, oder kann ich die einfach an eine Lichtmaschine hängen? Scheint ja mein Mercedes ja auch zu machen. Kannst du uns da mal kurzen Einblick über jetzt mal Insider-Ladekennlinienwissen geben?
Oh Gott, genau. Also ich sag mal, jeder Hersteller gibt natürlich vor, wie die Batterie zu laden ist. Die meisten Ladegeräte haben halt eine AGM-Kennlinie, die kann man einstellen, oder eine Gel-Kennlinie oder eine Bleisäure, also normale Bleibatterie-Kennlinie. Da gibt es schon Unterschiede. Bei AGM, gut, dass du es ansprichst, da gibt es so ein bisschen zwei Technologien in der Ladeschlussspannung. Manche Batterien möchten gerne maximal 14,4 geladen werden und brauchen das auch, weil die sonst schneller altern. Und manche brauchen sogar 14,7 Volt. Also da solltet ihr wirklich, bevor ihr die AGM nutzt, ins Datenblatt gucken. Was habt ihr denn für eine AGM-Batterie? Nicht, dass ihr eine 14-4er mit 14-7 aufschlägt und die euch da auskocht, sage ich mal. Da ist mal drauf zu achten. Ansonsten macht es natürlich immer mehr Sinn und ist immer von Vorteil, ein Ladegerät mit Ladekennlinien zu haben. Es wird höchstwahrscheinlich nichts Großartiges passieren, wenn man die einfach parallel knallt zu der Lichtmaschine. Aber spätestens nach einem Jahr, nach zwei Jahren wirst du merken, dass es halt sich in der Alterung bemerkbar macht. Na. Und eine parallel geschaltete AGM, die wird einfach nicht so schnell voll. Weil du schaltest die parallel zu deiner bestehenden Batterie und je näher die sich annähert an die andere Batterie, desto weniger Strom fließt, weil der Spannungsunterschied immer kleiner wird. Und um einen Strom fließen lassen zu können, brauchst du halt eine Spannung. Und da die immer kleiner wird, dauert es ewig, bis du die letzten 20% voll bekommst, wenn du die Batterien wirklich nur parallel hängst. Deswegen sagt man, wenn man schon sich wirklich ein Stromsetup zusammenbaut, dann doch bitte mit einem gescheiten Ladegerät oder einem Ladebooster, der generiert den Ladestrom komplett neu aus der vorne angelegten Spannung und stellt auch sicher, dass du halt in einem bestimmten Zeitabschnitt deine Batterie wirklich vollgeladen wird.
Ah, oh, das ist sehr gut, dass du das sagst. Da fällt mir auch gerade ein neues Thema ein, lieber Manuel Lemke. Wir werden den Sven auf jeden Fall nochmal dazu holen, um genau über sowas zu reden, da, andere Seite, und über genau sowas zu reden, was brauche ich denn wirklich, um diese Batterie halt hinten laden zu können und was ist da wichtig, weil du es schon sagtest, so einen richtigen Ladebooster nehmen, der auch verschiedene Batterien laden kann und so weiter und so fort, finde ich ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich denke, da hat sich auch in den letzten, ich sag mal, 2-3 Jahren einiges geändert, und der Markt hat da völlig neue Geräte rausgeworfen. Da würde ich sagen, gehen wir dann später in einer anderen Folge nochmal ein. Krass informativ. Ich würde aber sagen, wir schieben die AGM jetzt mal beiseite, weil die meisten Fragen, genau, also wir versuchen die AGM jetzt mal, wenn ihr genug Gewicht habt, genug Kraft beiseite zu schieben und Rücken aus dem kleinen Einkaufsbeutel holen wir uns diese kleine Lithium-Ionen-Batterie raus, stellen sie hin und merken sofort Gewicht, Gewicht, Gewicht. Das ist etwas,
hat sie nicht, was sie nicht, hat sie nicht.
Hat sie nicht, hat sie nicht. Was sie aber hat, ist großer Preis, großer Preis, großer Preis. Und das ist so ein Thema, was vielen, vielen Leuten jetzt so ein bisschen auf der Leber zündelt. Was redet der heute? Ja. Auf der Leber zündelt. ich habe doch nicht so viel Geld, aber die Lithium ist ja einfach nur mal das Allerbeste. Warum ist denn die so teuer und alles Kacke? Aber warum, wieso? Darauf gehen wir einfach mal jetzt ein bisschen detaillierter ein. Wir reden jetzt einfach mal ein bisschen detaillierter über die Lithium. Warum, wieso braucht man sie wirklich? Oder ist es einfach nur ein Gimmick? Ist das die Zukunft? Oder wohin geht das Ganze? Damit ihr dann nach der Podcast-Folge einfach für euch selber entscheiden könnt, mache ich das, tue ich lieber ein bisschen mehr Geld investieren und habe was richtig Krasses oder reicht für die erste Tour eine AGM-Batterie? Sven, leg los, Lithium, Ionen, macht es Sinn oder ist es noch einfach ein Luxusgut?
Da muss ich leider noch mal ein wenig zurückgehen und bei der AGM anfangen. Und zwar hatte ich mal einen Minicamper, unseren Fiat Doblo Maxi XL. Ich hatte eine 70 Amperestunden AGM-Batterie verbaut und dachte, das reicht ja locker. Habe eine schöne Kühlbox drin gehabt und irgendwann höre ich so, naja, mein Mann stand dann so abends, hat Licht gehabt, hat das Notebook nochmal aufgeladen am Wechselrichter. Und nachts hörte man dann so die Kühlbox starten. Es brummte für 2 Sekunden, für 5 Sekunden, dann ging es aus. 2 Minuten später fing der Kompressor wieder an zu starten. 3 Sekunden später ging er wieder aus. Was war geschehen? Ja, die AGM-Batterie, die sollte man nicht so tief entladen. Ich hatte noch 60% und bei der Belastung von der Kühlbox ist die Spannung schon so weit zusammengebrochen, dass der interne Unterspannungsschutz der Kühlbox gekommen ist und die nicht startete. So, und es war immer ein Hin und Her. Also selbst beim Minicamper, bei so einer normalen Standardausstattung, 70, 80, 90 Amperestunden AGM, du bist immer irgendwie am Gucken, hast du Strom oder nicht? Und ist immer so eine Gratwanderung. Dann haben wir uns damals schon 100 Amperestunden Lithium eingebaut und das war von einem auf den anderen Tag wie ausgewechselt. Wir haben nie wieder geguckt, ob wir Strom haben, weil wir hatten einfach Strom. Grund dafür war auch die Lithium-Batterien, die haben ein anderes Stromlevel. Also die anderes Spannungslevel, sorry. Die liegen so bei Nennstrom 12,8. Wenn du halt eine aufgeladene Lithium-Batterie hast, hast du locker über 13 Volt. Und selbst bei 50%, 60%, 70% Entladung hast du immer noch deine über 12 Volt. Und die brechen auch nicht so leicht zusammen. Das ist ein erheblicher Vorteil gegenüber der AGM-Batterie, die schon bei, sag ich mal, bei 70% anfängt zu schwächeln. Bei einer AGM-Batterie kannst du ja auch anhand der Spannung herauskriegen, wie doll sie geladen ist. Ich glaube, du, Christian, du hattest mal so eine Spannungsanzeige direkt immer vorne im Pult, dass du sehen konntest, wie voll deine Batterien hinten waren. Und das ist bei der Lithium nicht. Also die hält ziemlich lange ihre gleiche Spannungshöhe und fällt erst ungefähr so bei 15%, bei 20% fängt sie langsam an, kleiner zu werden, die Spannung. Daher ist es da eigentlich nur ein Vorteil, eine Lithium-Batterie. Klar, sie ist teurer in der Anschaffung, aber letztendlich kostet die Amperestunde doch weniger und ihr habt von Anfang an wirklich weniger Probleme in eurem Setup, würde ich mal so sehen.
Da ist ja auch so ein Ansatzpunkt, dass man sagt, okay, man muss ja auch vielleicht nicht gleich all in gehen. Ne? Also wenn jetzt der Geldbeutel ein bisschen kleiner ist, oder man halt so ein Setup plant, dass man halt richtig viel Geld ausgeben muss, wie das bei mir der Fall war. Da muss man auch mal ein bisschen zwischensparen. Man kann ja aber vielleicht schon mal loslegen. Also bei mir, ich habe insgesamt 480 Amperestunden Kapazität an Bord. Das ist natürlich ein bisschen ordentlich, ne? Und ich hätte theoretisch auch einfach sagen können, okay, ich nehme einfach, keine Ahnung, einen größeren Akku. Weil ich weiß nicht, wie verhält sich das da preismäßig? Also ob ich jetzt einmal 100 Amperestunden oder zweimal 100 Ampere oder einmal 200 kaufe, macht das preislich einen großen Unterschied?
Einen großen nicht. Es macht nur einen Unterschied, aber ich sag mal, der Mehrwert, den du damit hast, dass du einfach später dir noch eine zweite Batterie dazu kaufst, der ist, glaube ich, deutlich höher.
Mhm. Also das war halt eben so bei mir dann auch die Überlegung. Ich habe im Prinzip auch noch einen Slot frei, wenn ich jetzt merken sollte, okay, mir reicht die Kapazität an Bord nicht, um mein tägliches Leben im Van bestreiten zu können, dann könnte ich mir dann einfach nochmal ein bisschen was zur Seite sparen und mir noch quasi eine Batterie dazustellen. Das wäre vielleicht auch so ein Hinweis, dass man vielleicht schaut, okay, was ist der Kompromiss, was brauche ich Minimum, damit ich zurechtkomme, was wäre nice to have und wie stücke ich das auf, damit ich quasi im Laufe der Zeit vielleicht mit den Weihnachts- und Geschenkswünschen zum Geburtstag das Ganze aufstocken kann.
Genau, das ist eine gute Vorgehensweise. Das empfehle ich meinen Kunden auch immer. Fang erstmal mit einer 80er Lithium an und dann wirst du sehen, machst du noch eine zweite 80er dazu, eine dritte 80er oder fängst mit 100er Stücklung oder whatever. Ne? 150er Stücklung geht auch. Müssen halt immer zweimal die gleichen sein. Und ich denke mal, wenn das ein Jahr später passiert, dann nimmt dir das die Lithiumzelle auch nicht übel, weil wenn die erste schon ein bisschen älter ist als die frisch dazugekaufte, weil bei 3000 Zyklen, bei 2000 Zyklen hast du in einem Jahr vielleicht, was ich, 150 Zyklen gemacht oder so, da fällt es jetzt nicht so ins Gewicht. Da kann man durchaus mal nach einem Jahr noch eine zweite dazu packen.
Ja. Ja. Da habe ich nochmal eine Frage, weil da spukt auch immer wieder so ein Begriff durchs Netz, das ist der, wenn ich es richtig weiß, Zellendrift oder sowas?
Ja, der Zellendrift, der ist intern in der Batterie selber.
Ah ja, okay. Aber das heißt, wenn ich mehrere Batterien zusammenschraube, im Prinzip levelt sich, muss sich das ja auch irgendwie ausleveln, ne? dass alle Zellen in der Batterie die gleiche Spannung haben oder was ist damit gemeint?
Ja, das macht das BMS, das Batterie-Management-System, weil eine Lithium-Batterie, die ist so ein bisschen intelligent. Während bei einer wir müssen aufpassen. Während bei einer AGM und Bleisäure und Gel-Batterie hast du ja wirklich nur die chemische Reaktion, zwei Pole, hast eine Spannung, kannst einen Strom ziehen, aber bei der Lithiumbatterie hast du noch eine vorgeschaltete Elektronik, die das Ganze überwacht, den Ladeverlauf überwacht, die Spannungsverläufe, Temperatur, Ströme, Kurzschlüsse, das wird alles überwacht und im Fall der Fälle schreitet es ein und schaltet halt deine Last von den Eingängen. Und dieses BMS, das übernimmt auch das Balancing, so heißt das, von den einzelnen Zellen innerhalb der Batterie, weil die durch Fertigungstoleranzen oder durch die Materialgebung einfach, du hast halt keine Zelle, die 100% gleich ist wie eine andere Zelle. Also werden die unterschiedlich vollgeladen und irgendwann ab 70-80% Ladelevel fängt dann an, das BMS zu balancen, verbrennt ein bisschen Energie von der einen Zelle, sodass die halt stehen bleibt im Ladezyklus und die anderen aufholen können.
Ah, okay.
Genau. Das Ganze gibt es auch als externes BMS, was das dann für die einzelnen Batterien managt. Das geht natürlich auch.
Ja, genau. Also so habe ich das im Prinzip verbaut, weil ich habe aktuell quasi drei Batterien, die sozusagen immer auf dem gleichen Level sind. Ist da auch dann das Batteriemanagementsystem dafür verantwortlich, glaube ich.
Genau.
Um das zu beobachten und dass das alles schön und schnieke ist, ne?
Und da wir gerade so ein bisschen bei den Kosten waren und jetzt bei den BMS sind, wenn man schon halt eine preisgünstige oder kleinere Lithiumbatterie sich holt, sollte man da auch aufs Datenblatt achten, um zu gucken, wie viel Strom die denn maximal liefern kann. Meistens ist es nämlich von dem BMS gedeckelt, wie viel Ampere das ab kann. Da hast du manchmal nur ein BMS drin, was dauerhaft 80 Ampere durchlassen kann, bauartbedingt, und maximal 100 Ampere. Wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Wechselrichter ranmachen möchtest, der 2000 Watt hat und du einfach mal da 170 Ampere benötigst, dann hast du schon wieder ein Problem mit deiner 80 Ampere-Stunden Batterie, die vielleicht nur 80 Ampere oder 50 Ampere liefern kann.
So, und das ist jetzt der Moment, wo ich schon wieder Fragezeichen im Kopf habe und wo ich mir dann ganz gerne einen Workshop bei dir buchen würde, lieber Sven.
Ja.
das ist nämlich das Schöne und hier machen wir wieder ein kleines bisschen Werbung für uns selber. Wir sind mit der Busbastler Campus Tour natürlich auch mit dir unterwegs, machen Strom sogar in zwei Modulen, einmal das 12 Volt Grundsetup und einmal Photovoltaik und 230 Volt als Extrakurs. Und da kann man natürlich dann noch mehr detaillierte Infos kriegen und vor allem auch in der Rücksprache mit dir natürlich auch das eigene Setup mal besprechen. Oder wenn man noch einen draufsetzen möchte, bei dir quasi eine Hilfe in 1:1 bekommen, indem man bei dir ein Support-Paket bucht und dann wirklich mit dir konkret das eigene Fahrzeug plant und auch baut, so wie das der Christian gerade macht, weil auch wenn er immer so tut, dass er Ahnung von Strom hat und er hat sicherlich mehr davon als ich, aber bei seinem neuen Auto möchte auch er nichts falsch machen und hat deswegen auch dich gebucht. Das ist immer sehr, sehr cool, wie Christian dann also, ja, ich mache Stories und lalala und ich hier dokumentiere das alles, ne, und Sven steckt bis zum Hals im Kabelsalat.
Ja, Christian ist immer sehr ehrlich und er sagt es auch immer, dass er mich gebucht hat.
Ja, ich bin da tatsächlich auch und ich sehe das sehr, sehr oft auch an den Workshops oder an den Elektro-Workshops, dass es halt ein echt sehr, sehr wichtiges und ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Und das ist halt auch, wenn wir dann so Sachen sehen wie, da hat einer eine Holzschraube in einem Batteriepol gesteckt, um einfach quasi den Pluspol ein bisschen zu verlängern, damit er da ein paar mehr Sachen draufkriegt. Ja, genau. Ich habe den tatsächlich sogar hier. Den könnt ihr jetzt leider im Podcast nicht sehen. Oder was ich auch schon hatte, was ich auch sehr witzig fand, ist Listerklemmen ist ja auch immer noch so ein Thema. Die müsste man die Dinger verbrennen. Die dürfte es einfach nicht mehr geben. Dürfte es einfach nicht mehr zu kaufen geben, weil die Leute immer noch nutzen und nutzen, nutzen. Und hier mein Opa hatte noch ein paar Kabel im Keller, stecke ich mir da mal ein bisschen was zusammen, habe keine Lust, Kabel zu kaufen. Auch ein Thema, was echt, finde ich persönlich, sehr schwierig ist. Und deswegen habe ich mir für unseren Ausbau, und wir leben im Van, das Ding muss einfach funktionieren und das darf uns nicht abbrennen. Und du hast auch relativ viel abgesichert, also wir haben sehr viele Sicherungen da drin in dem Ding, dass halt einfach, wenn was passiert, wir einfach safe sind und uns nicht die Karre um die Ohren fliegt. Und deswegen habe ich diesmal tatsächlich den Sven rangelassen an mein Auto, an unser Auto. Nee, Manuel, lach nicht. Ich wusste, dass du da lachst. Oh Gott. den Sven in unserem Kofferraum rumfummeln lassen. Also, dass der Hintern, also
es wird nicht besser, es wird nicht besser. Er steckte
im Hintern von unserem Auto und fummelte da rum, damit es natürlich ja, das Ganze einfach eine sichere Nummer gibt. Und ja, das kann ich euch tatsächlich nur empfehlen. Ansonsten, wie man ja. schon sagte, einfach mal in der Campus-Tour vorbeikommen. So, das waren jetzt 15 Minuten lang Werbung für alles eigentlich. gehen wir nochmal zu der Lithium-Ionen-Geschichte zurück. Und ich höre da immer BMS, also Batterie-Management-System. Das ist ja integriert da drin irgendwie.
Ja, und bei den meisten.
Das, ach so, gibt es auch Batterien, die das nicht haben?
Ja, Manus zum Beispiel. Es gibt einen Hersteller, der hat das BMS außerhalb, okay. hat den Vorteil, dass du in der Stromstärke frei bist, wie du die Lasten schalten kannst. Die meisten, ja. Die meisten internen BMS, die es halt so bei den Batterien gibt, sind so bei 80, 100, 150, 200 Ampere oder so. Da ist dann schon fast Schluss, weil die einfach zu groß und zu klobig wären. Und Manu könnte halt, weiß ich, 1000 Ampere BMS halt aufbauen, weil er braucht nur den entsprechenden Schalter, der die Last trennt.
Krass. Ja. Die Mehrzahl von BMS
ist... Ja, wir essen jetzt. Plural BMS. BMS ist BMS-erische.
Ja. Bimsen.
Bimsen, genau. So, ja, aber standardmäßig, sagen wir mal, standardmäßig sind sie innerhalb der Batterie, genau.
Da komme ich zu der nächsten Frage. Die ersten Batterien, glaube ich, die Lipo-Batterien, die waren nicht winterfest, richtig?
Die ersten Lithium-Batterien, genau.
Ja.
Richtig. Das war so die erste Generation. Ja, Lithium-Eisen-Phosphat ist halt anfällig gegen Ladung unterhalb 0 Volt. Das ist richtig. Da musste man immer aufpassen. Ich sag mal, normalerweise hat man die Batterie ja innerhalb des Fahrzeuges. Da ist es jetzt nicht so ein Problem. Es sei denn, ja, steht irgendwo hinten an den Hecktüren, wo die Kälte reinstrahlt, was nicht so gedämmt ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber die meisten sind ja so weit innerhalb verbaut, dass sie doch über 0 Grad sind. Und da war es nicht das Problem. In der zweiten Generation kamen jetzt halt Batterien dazu, die interne Heizmatte haben. Das heißt, wenn die Batterie, sagen wir mal, minus 10 Grad hat, weil du deinen Camper eingemottet hast, willst jetzt im Winter aber nach 2 Wochen den mal aus der Garage holen, die Batterie hat minus 10 Grad, schmeißt zwar die Heizung an, aber du fährst gleich los, machst den Motor an und dein Ladebooster ballert dir hinten gleich 50 Ampere auf die Batterie, dann würde die kaputt gehen, dann regelt das BMS erstmal zu und nimmt sich nur ein paar Ampere, um die Heizmatte zu starten, bringt die Batterie durch die Heizmatte auf 0 Grad und lässt erst dann den Ladestrom durch. Das funktioniert ganz gut, habe ich auch mal ein Video zu gemacht, da kann man das ganz gut sehen.
Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe noch die erste Generation der Batterien drin. Und das ist ja nicht so, dass du keinen Strom hast bei unter 0 Grad. Ne? Also du sollst halt einfach die Batterie nicht laden.
Richtig.
Das ist natürlich jetzt dann in dem Sinn schwierig, wenn du Photovoltaik auf dem Dach hast. Und quasi dann müsstest du einfach dafür sorgen, dass wenn du da dein Auto einmottest und das vielleicht draußen steht, dass du dann halt einfach die Photovoltaik abklemmst, dass du da im Prinzip dann nicht aus Versehen eine Ladung auf die Batterien draufgibst. Ladung entnehmen ist kein Problem.
Ja, und, richtig.
So gesehen hatte ich mir damals auch gedacht, naja, also selbst wenn mein Auto über längere Zeit stehen würde in der Kälte, dann würde ich ja wahrscheinlich als erstes sowieso die Heizung anmachen, damit das Fahrzeug insgesamt sich erwärmt. Die Heizung ist im Heck relativ in der Nähe von den Batterien verbaut. Das heißt, die werden auch relativ schnell dadurch wieder warm und dann auch wieder aufladbar. Aber das sind so Feinheiten, die man natürlich beachten muss. Ich hätte nämlich zum Beispiel, wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich beispielsweise meinen Solarladeregler einfach direkt ins Stromsetup reingehängt. Jetzt habe ich einfach für jeden Kreis ein extra so einen NATO-Knochen mit reingebaut. Das heißt, ich kann quasi die komplette Photovoltaik aus dem System mit wenigen Handgriffen einfach rausnehmen und kann damit auch natürlich Fehler eingrenzen, wenn mal irgendwas passiert.
Ja, cool.
Ja,
da gibt es ja viele Szenarien, wie man das sicherstellen kann. mit Schaltern oder gibt auch digital, also selbst Solarregler können unter 5 Grad ausgeschaltet werden, softwaremäßig so eine Geschichten. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, genau.
Ja, spannende Sache. Bei mir ist es einfach so, ich lasse die Heizung im Winter einfach durchlaufen, weil ich sowieso alle paar Tage mit dem Auto unterwegs bin. Das heißt, es herrscht eigentlich immer so eine Grundwärme im Fahrzeug, also unter 10 Grad wird es da eigentlich nie. Außer man vergisst zu tanken und die Heizung geht aus und der Wasserfilter platzt.
Naja, aber wann passiert, aber
das ist eine andere Geschichte.
wann passiert das schon? Das passiert doch niemandem.
Nein,
niemals. Oh Mann. Sehr gut. Ja, ganz genau. Ich wollte nochmal so generell zur Lithium-Batterie was sagen. Also der Oberbegriff ist Lithium-Ionen. Wir sind hier bei einer Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie. Die angesprochenen LiPos, wie sie Christian ganz lieb genannt hat, das sind Lithium-Polymer-Batterien, die wir in den Handys drin haben. Und da gibt es kleine Unterschiede, weil Lithium-Polymer-Akkus explodieren und brennen, wenn du sie überlädst. Uh-oh. Daher kam immer so ein bisschen dieser Mythos, oh, Lithium-Batterie im Auto ist mir zu gefährlich. Aber eine Lithium-Eisenphosphat ist da, die ist so chemisch aufbereitet, das ist kein Thema mehr bei Lithium-Eisenphosphat. Da gibt es auch nette Videos, wo sie so ein paar Vergleiche mal machen zwischen Lithium-Polymer-Akkus, Lithium-Eisenphosphat-Akkus, wo man es sieht, dass sie die wirklich mechanisch mit dem Hammer bearbeiten, überladen, kurzschließen, abbrennen und dann gucken, was passiert. Und die normalen Lithium-Eisenphosphat, die sind eigentlich sogar noch sicherer als eine AGM-Batterie, würde ich mal so einfach mal in den Raum stellen, weil im Kurzschlussfall macht das BMS einfach zu, während bei der AGM, die ballert dir da die Ampere und bringt deinen 17er Schlüssel zum Glühen. Das passiert halt bei einer Lithium-Batterie nicht.
Okay, das ist mal ein guter Hinweis.
Darf ich jetzt nie wieder Lipo sagen?
Nee, mach dann lieber nur Lithium.
Lithium, Lithi.
Lithi-Batterie.
Lithium. Lithi-Batterie.
TH, please.
Lithi.
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 Lithi. Sven, würdest du sagen, Lithium absolutes, wie sagt man, absolutes Must-Have?
Unter normalen Bedingungen, ja. Ich sag mal, wenn du ein Expeditionsmobil hast und in der Mongolei unterwegs bist und allen Pipapo und dir ein Expeditionsmobil baust, dann würde ich, glaube ich, auf AGM setzen. Weil wenn dir da eine Batterie kaputt geht unterwegs, dann ist es, glaube ich, einfacher, eine AGM-Batterie unterwegs zu bekommen, als eine Lithium, die in dein System reinpasst. Hm. Aber ich sage mal, unter normalen Bedingungen, wir hier in Deutschland, Europa unterwegs, so Urlaub, Vanlife drin wohnen, wir sind nahe der Zivilisation, würde ich sagen, ja, immer wieder Lithium.
Ja. Der Manuel guckt, als wäre jetzt die Internetverbindung zusammengebrochen, aber er guckt einfach nur.
Ich glaube, er fährt in die Mongolei morgen los, glaube ich.
Ja, ich habe mir das schon überlegt, ja. Und ich habe mir tatsächlich auch überlegt, so, okay, ist das tatsächlich immer noch ein Argument? Und da müssten wir vielleicht mal mit jemandem sprechen, der in letzter Zeit in die Richtung unterwegs war. Weil ich weiß, als ich Anfang der 2000er Richtung Indien unterwegs war, da war das tatsächlich schon noch so ein Thema, je nachdem, wo du bist. Aber selbst, also ich weiß es nicht, also selbst irgendwo in Pakistan, wenn du es zumindest in einen größeren Ort schaffst,
ja,
da kriegst du ja innerhalb von ein paar Tagen mittlerweile, egal was du willst, eigentlich dahin geschickt. Ne? Also es ist halt mit Import und so weiter dann eher eine Schwierigkeit. Aber wenn du jetzt Richtung Mongolei fährst und irgendwo in der Steppe an eine Jurte stehst, weil deine Batterie kaputt gegangen ist, dann wird der wahrscheinlich auch keine AGM aus dem Jack zaubern.
Doch, so, weil der hat ja, die haben ja jetzt alle schon Solaranlage.
Ah, ganz genau. Ja, da hast du natürlich recht. Ja, man baut ja ausfallsicher. Ich sag mal, wenn du von deinem Vierer- oder deinem Sechser-Block dann einer aussteigt, dann überlebst du, glaube ich, trotzdem noch.
Ja.
Ja, also ich persönlich würde immer wieder auf Lithium setzen.
Hm. Schön. Dann fühle ich mich so, als hätte ich alles richtig gemacht.
Ja. Wir sind jetzt schon fast schon wieder bei einer Stunde, was wirklich krass ist. Und ich würde ganz gerne noch so ein, bevor wir dieses Thema, was wir sicherlich immer wieder aufgreifen werden, aber jetzt noch mal so ein, ich weiß nicht, so einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben, weil der Sven und ich, wir machen jetzt keine Werbung und sagen nicht, wer das ist. Ihr könnt uns ja eine Nachricht schreiben und uns fragen oder wir verlinken das unten drunter oder ich habe keine Ahnung.
Christian@busbastler.de.
Verdammt. können wir Sven nicht eine eigene E-Mail-Adresse geben bei uns?
Sven@busbastler.de.
Verdammt.
Sehr gut.
Scheiße, jetzt muss ich es machen, ne?
Ja. Wir haben was sehr, sehr Lustiges eingebaut, was mich immer noch irgendwie so ein bisschen begeistert. Wir haben eine Lithium-Batterie eingebaut. Lithium habe ich gelernt, seht ihr? Lithium-Batterie eingebaut, dass man Lithium-Batterien selber bauen kann, das ist ja jetzt schon mittlerweile ein alter Hut, das ist ja jetzt schon mittlerweile nichts mehr Neues. Dass man die aber in Modulen kaufen kann und einfach zusammenstecken kann, das hatte ich so noch nicht gesehen. Der Hintergrund da ist, glaube ich, man kauft sich so ein Zweierpack, das ist dann so eine ganz, ganz kleine. Jedes Modul hat ihr eigenes BMS sozusagen und diese werden untereinander miteinander verbunden und so kann man sich die Batteriegröße zusammenstellen. Sehe ich das richtig, Sven?
Ja, das ist richtig. Und nicht nur das BMS ist in den Modulen drin, sondern auch die Ladetechnik. Weil das ist nämlich der Clou. Du kannst sie einfach parallel an deine vorhandene GL-AGM-Batterie anklemmen, ohne die Ladetechnik ändern zu müssen. Das regelt alles das interne Ladegerät.
Da möchte ich ganz kurz reingrätschen. Es geht nämlich darum, um die Leute ein bisschen abzuholen. Maren und Christian sind ja gerade in einem Übergangswohnmobil zu Hause, das auf einer Skala von 1 bis 10 in der Autarkie bei 0 ist.
Hallo.
Also, wie war das? Es funktioniert, wenn du nicht an Landstrom bist, funktioniert nicht mal eine USB-Steckdose.
Wir haben nur... Wow. Jetzt nicht ganz so schlecht über Gönjamin zu reden, hallo. Über unseren kleinen, süßen Gönjamin, unser tolles Malibu-Wohnmobil. Danke, Malibu, nochmal an dieser Stelle. Das habt ihr euch nicht überlegt. Es ist tatsächlich so, dass da eine 80 Ampere-Stunden AGM standardmäßig als Aufbaubatterie drin ist, was natürlich absolut gar nichts ist. Kann man es gefühlt auch lassen. Das ist aber halt einfach aus Platzgründen und natürlich, weil die Kundschaft ein bisschen eine andere ist, 80 Amperestunden AGM. Was macht diese 80 Amperestunden AGM? Die lässt die Heizung laufen und die lässt ein Licht angehen. Das war es aber dann auch schon. Alles andere läuft hier auf Gas und das ist erledigt. So, was haben wir natürlich gesagt? Wir haben gesagt, okay, wir können hier nicht großartig drin rumbauen, weil es natürlich gemietet ist oder weil es aus Platzgründen ist oder gibt es die Möglichkeit, halt etwas einfach dran zu klemmen, ohne einen riesen Alarm zu machen. Und diese Möglichkeit gab es tatsächlich. Wir haben unter dem Beifahrersitz noch Platz gehabt und dann kam Sven mit genau dieser neuen Technologie ums Eck, hat da quasi mehrere, passend zu dem Sitz, quasi mehrere Module zusammengesteckt und dann war es wirklich so, ne Sven, du hast die einfach an die AGM geklemmt.
Ja, das waren 6 Doppelmodule, die endeten alle an 2 Ringkabeln schon und die haben wir einfach parallel an die AGM geschaltet.
Also im Prinzip wie ein Batterie-Lego.
Ja, sieht sogar so ein bisschen so aus. Die haben so Verzahnungen, die Module, die rasten so ein, dann verbindest du sie mit so Gewindestängchen und so. Nee, das ist richtig, ist richtig gut.
Also, das ist ja geil. Also krass fand ich ja vor allen Dingen, was ich jetzt so von mir aus so sagen muss, es war ja absolut idiotensicher. Du klemmst Plus an deine vorhandene Batterie, du klemmst Minus daran an deine vorhandene Batterie und das war's. Du brauchst ja noch nicht immer ein Ladegerät kaufen zusätzlich oder sonst irgendwas. Ich glaube, das kostet richtig Geld, wenn man da so ein paar Module zusammenpopelt. Das ist nicht billig, aber man geht ja davon aus, so wenn ich jetzt die AGM rausnehme, da eine Lithium hinhaue, dann komme ich mit dem Schautsystem, was im Wohnmobil verbaut ist, standardmäßig verbaut ist, schon an seine Grenzen, weil das Schautsystem lädt keine Lithium-Batterien. Das ist nur für AGM ausgelegt. Dann wahrscheinlich noch nicht in den richtigen Amperezahl etc. Das heißt, du fängst im Endeffekt an, dein Setup auseinanderzureißen und es wegen dieser Lithium-Batterie, weil du einfach nur mehr haben willst, komplett aufzubauen. Und ich glaube, das ist, ich finde das ganz geil, weil ich glaube, wenn wir weiter so machen mit dieser ganzen Campinggeschichte und Elektrik, dass sich da viel, viel mehr Leute rantrauen, dass Solaranlagen jetzt auch so Plug-and-Play-mäßig aufgebaut sind, dass wir so langsam in so eine Richtung kommen, es wird oder es gibt ja schon komplette Elektriksysteme. Ne, da ist Lithium drin und da drückst du auf an und dann steckst du deine Stecker rein oder deinen USB-Kram und das wird geladen mit einem Laderegler oder vorne am Zigarettenanzünder, wenn du halt von der Lichtmaschine kommst. Und dann bist du ja schon fertig. Und ich glaube fast, dass in diese Richtung geht das auch, dass immer mehr, vor allen Dingen im Elektrobereich, Plug and Play wird. Sehe ich das richtig oder ist das jetzt Märchenstunde?
Nö, da hast du schon den Markt gut beobachtet. Ja, das bringt dann natürlich, also die Einstiegsschwelle, die ist durch diese Plug-and-Play oder Fertigsysteme einfach viel, viel niedriger. Ne? Die Leute stellen sich eine Powerstation in ihr Wochenendcamper rein und haben gleich alles vor Ort. Wenn die Party vorbei ist, nehmen sie die Kiste hoch, können sie wieder aufladen. Das stimmt schon, ja. Wobei, um nochmal auf das System da zurückzukommen, das ist auch, finde ich, so ein Ansatz so von Ressourcenschonung und so. Ne? Guck mal, du hast deine AGM-Batterie behalten und hast quasi das Ding nur zusätzlich gemacht. Was müsstest du machen? AGM haust du auf den Müll, die ganzen Schwermetalle, Säure, BAP ist alles, ja, muss fachmännisch entsorgt werden. Dann brauchst du neue Ladegeräte. Das hat ja alles mal Ressourcen gekostet, dann den ganzen Kladderadatsch herzustellen und so. Ne? Und da setzt natürlich auch dieses Modulsystem an, um das einfach mal so ein bisschen ja nachhaltiger oder was zu erweitern. Das finde ich eigentlich auch ganz geil, diesen Aspekt da mal nicht außer Acht zu lassen.
Und du kannst natürlich auch einfach in ein anderes Fahrzeug mit übernehmen. Ne? Also wenn jetzt, keine Ahnung, vielleicht hast du sowas ja auch einfach als Mietfahrzeug mal und sagst, okay, ich möchte aber jetzt den Monat, wo ich da unterwegs bin, ich brauche einfach die Power, so wie Maren und Christian jetzt einfach, sagen, okay, ich nehme das, ich kaufe mir das einmal und ich miete mir zweimal im Jahr so ein Wohnmobil und packe das dann immer damit rein, womit ich gerade unterwegs bin. Oder ist das ein zu großer Aufwand?
Nee, ne? Nee, gar nicht. Ich sag mal, die zwei Kabelschuhe da anklemmen, du kannst es auch machen und da dürfte eigentlich auch keiner was dagegen sagen, weil du greifst nicht in die Elektrik des Fahrzeugs ein, du baust nichts ab, veränderst nichts, du schaltest es nur parallel.
Spannend.
Also ich habe nur mal so als kleiner Insider, ich habe ja noch eine Lithium-Batterie bei mir im Wohnmobil. Und zwar hängt die einfach am Landstrom mit einem stinknormalen Ladegerät. Und wird immer, wenn ich am Landstrom hänge, wird die halt einfach geladen. Und wenn ich autark stehe, dann hole ich mir die vor. Und in der Batterie ist Wechselrichter, USB-Dosen etc. alles schon komplett integriert.
So eine Powerstation, wie gesagt. Cool. Da war er weg.
Tja. Aber es ist schön, es ist wieder ein schönes Bild bei YouTube. Das wurde in der letzten Folge auch sehr gefeiert, wenn Christian hängt. Und manchmal gibt es sehr witzige Bilder, aber jetzt ist gerade sehr...
Ja, alle, die den Podcast hören, schaut doch mal bei YouTube unter busbuster.de. Da könnt ihr das wunderschöne Bild jetzt sehen.
Ich bin auch sehr gespannt.
Da ist er wieder. Da, guck mal.
Ich habe die ganze Zeit mit mir selber gesprochen.
Das ist
und
schön.
Habe gesagt, ich bin sehr gespannt, wie das Manuel später schneiden wird, wenn ich einfach mal weg war.
Ja. Wir werden es erleben. Wahrscheinlich labern alle einfach nur durcheinander, was soll's.
Ja, genau.
Wie immer.
Also gewöhnt euch bei unserem Podcast dran. Wir wollen das in Zukunft, also dieses Jahr, glaube ich, einfach ein bisschen so machen, dass wir dann doch öfter mal zusammensitzen und da wirklich einige Podcast-Aufnahmen einfach mal am Stück einfach mal durchhauen, um die einfach qualitativ ein bisschen besser zu machen. Aber wir sind alle Nomaden, digitale Maden. Und wir müssen das leider noch so machen. Und bei mir ist ich habe seit dem Update von meinem Handy habe ich was ganz Spannendes, dass mein Hotspot vom Handy einfach mal zwischendrin abreißt. Einfach sagt, oh nö, will ich jetzt nicht mehr. Leck mich und dann bin ich weg und dann muss ich mich wieder neu einwählen. Das ist gerade ein bisschen komisch, was ich eigentlich erzählen wollte. Es gibt mittlerweile echt sehr, sehr, sehr coole, viele autark Lösungen, was auf der Lithium-Ionen-Technik basiert. Und wie Manuel gerade eben oder wie Sven auch schon sagte, ich finde auch, ich kann mir jetzt einen kleinen Van ausbauen, das geht jetzt ganz, ganz schnell. Investiere einfach ein bisschen mehr Geld oder in halt ein Elektro-Setup sozusagen, indem ich sage, ich hole mir jetzt einfach nur eine Batterie, da ist alles integriert, da funktioniert alles, hole mir noch ein tragbares Solarpanel dazu und dann habe ich eigentlich mein komplettes Stromsetup tragbar dabei. Und das gibt es ja auch nicht schon seit gestern, sondern gibt es ja jetzt schon mittlerweile schon seit 2, 3 Jahren. Ich finde da immer so problematisch, geht mal was kaputt, dann stehst du meistens relativ schnell da. Aber auch da sind die technisch, glaube ich, jetzt mittlerweile schon so weit, dass das jetzt nicht mehr nur Testobjekte sind, sondern dass es da wirklich qualitativ wirklich sehr, sehr coole Sachen gibt, wo man einfach ein bisschen besser ausgestattet ist. Und wie gesagt, wir wollten euch einfach nur mal so einen kleinen Zukunftsausblick geben, dass da wirklich dauerhaft dran gearbeitet wird und dass man schon das Gefühl hat, in der Batterietechnik wird sich nicht erst seit Solar viel ändern, sondern jetzt auch, wo die Elektroautos kommen und ach, wir können mal ein Thema aufgreifen, ganz kurz. Es gibt dafür, glaube ich, sogar ein Wort, gebrauchte Batterien aus einem Elektroauto in Vans zu verbauen. Das gibt es schon, es gibt einen Markt dafür, dass man gebrauchte Elektrofahrzeugbatterien nimmt, weil die im Elektroauto wesentlich mehr Strom brauchen, was aber dann nicht mehr funktioniert, aber für einen Ausbau, wo ein bisschen LED-Lampen und ein Handy dran steckst, das nochmal 20 Jahre hält, naja, so viel nicht, aber dann nochmal hält, was ich auch sehr, sehr nachhaltig finde. Googelt da mal, es gibt da, glaube ich, ein Wort für. Es gibt da, glaube ich, sogar richtige Webseiten, die mittlerweile gebrauchte, vor allen Dingen aus Tesla-Modellen, einfach gebrauchte Batteriestränge verkauft werden. Das Einzige, was die noch nicht so ganz im Griff haben, dass du brauchst ein BMS, du brauchst ein zusätzliches BMS, weil das ein bisschen anders geregelt ist. Aber auch das wird es bald tatsächlich geben, vermute ich, dass man wirklich einfach Plug and Play sich so eine gebrauchte Batterie kauft, die hält dann nochmal locker 2 Jahre, steckt die sich da rein, dann ist die leer, dann kaufst du dir wieder eine gebrauchte und somit wären wir natürlich auch ressourcenschonender. Und ja, es ist sehr, sehr spannend. Es wird sich, glaube ich, da wirklich noch sehr, sehr viel tun. Oder was sagst du, Sven? Ich sehe Sven, für alle, die jetzt Podcasts hören und nicht bei YouTube sind, schaut übrigens mal bei YouTube rein. Ich sehe ihn die ganze Zeit nebenbei googeln. Ich glaube fast, der Sven hat eigentlich gar keinen Plan davon. Und ist die ganze Zeit einfach nur daneben am googeln. Was hast du jetzt gegoogelt, woher du jetzt deine nächste Tesla-Batterie kriegst oder was?
Genau, ja, ich habe mir gerade eine gekauft. Nee, ich habe dieses Wort dafür gesucht. Also mir fällt nur Reuse ein. Also ja, ich kenne da nicht so ein Wort.
Irgendwie sowas. Also ich finde das tatsächlich, ich weiß wo. Ich habe mal ein Video gemacht auf YouTube und zwar über diesen Schulbus. Ja. So eine Roomtour über den Schulbus. Ich glaube, die gucken wir uns nochmal an und wenn wir das Wort finden, schreiben wir das einfach mal unten in den Podcast rein. Ansonsten schaut bei mir mal im Kanal vorbei. Der liebe Besitzer dieses Schulbusses zeigt diese Batterie tatsächlich auch und sagt auch, wo man die herbekommt. Und er war einfach auch auf einer Webseite, hat sich diese Batterien gekauft, hat die übereinander gestapelt, sozusagen. Sieht wirklich sehr, sehr wild aus. Aber ja, das ist, glaube ich, auch so.
Bitte nicht nachmachen.
Schaut da gerne mal rein. Ist wirklich echt eine sehr, sehr coole Nummer bei Road & Board auf dem Kanal. Eine Roomtour mit einem Schulbus. Und da seht ihr das wirklich mal aufgebaut. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr verrückte Nummer.
Ja, finde ich auch.
Sehr schön. Da würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Für mehr Insiderwissen zum Thema Elektrik, fragt gerne den Sven und kommt bei unserer Busbastler Campus Tour vorbei. Ihr könnt dann auch über busbastler.de natürlich im Supportpaket buchen oder direkt bei ihm auf der Webseite. Könnt ihr sehr, sehr gerne tun. Lieber Sven, herzlichen Dank, dass du dabei warst und uns hier mit deinem Wissen erhellt hast.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte, wie immer.
Immer gerne.
Ja, schön.
Und jetzt ist die Frage, ich hätte noch ein Feedback zu der Folge vom 1.6.2021, wo wir mit dem lieben Daniel über die Frage des richtigen Gummis diskutiert haben. Da ging es um Reifen, Reifengrößen etc. Und da hat mir der Samuel eine Nachricht geschrieben. Das ist aber ein bisschen umfangreicher. Aufgrund dessen, dass wir jetzt schon relativ weit wieder fortgeschritten sind in der Zeit, bin ich dafür, dass wir vielleicht einfach mal so eine Feedback-Runde machen. Das heißt, wir greifen einfach Feedback von euch auf und diskutieren da so ein bisschen drüber. Deswegen jetzt hier diese E-Mail nicht vorgelesen. Die kommt dann in der Folge, wo wir das dann machen. Aber der Aufruf an euch, schreibt uns eure Fragen, euer Feedback zu irgendwelchen Folgen. Wenn ihr irgendwas wisst, was wir irgendwo mal vergessen haben, was man ergänzen könnte, was sich vielleicht auch Neues getan hat in der Zwischenzeit, schreibt uns das an podcast@busbuster.de oder schreibt es in die Kommentare auf YouTube mit rein. Wir greifen das mal auf und dann machen wir einfach mal so ein gemütliches kleines Feierabendbierchen und schnacken ein bisschen über eure Fragen und Ergänzungen und Antworten und machen uns da einfach mal abgesondert davon mal ein bisschen gemütlich.
Apropos Feierabendbierchen, ich würde gern nochmal von der letzten Folge habe ich gesagt, dass ich gerne ein Werbejingle hätte. Mhm. Dass ich gerne ein Jingle, wenn es dann so irgendwie geht, so diese Folge. diese Bierpause wird dir präsentiert. Oder wenn wir halt irgendwie zum Schluss lesen wir ja manchmal auch Bewertungen vor oder Rezensionen, dass wir auch da irgendwie eine Jingle mit davor hauen. Ich weiß, dass der Sven mit seiner lieben Christina, dass ihr Musik macht. Und da jetzt so der Aufruf an alle, die irgend ansatzweise nur ein Instrument spielen können, sei es die Nasenflöte oder ein Tambourin aus Kinderzeiten, was ihr könnt, schickt uns doch mal bitte. Ja, genau. schickt uns doch einfach oder hier eine Tröte oder weiß ich nicht. Einfach so ein 5-Sekünder oder so. Schickt uns das doch einfach mal als Tonspur und wir werden einfach den Besten aufsuchen, werden sie einfach alle mal vorspielen, alle mal mit einbauen. Und
sehr gut.
Werden das einfach mal machen und werden dann nach einem halben Jahr oder nach der Hälfte der Staffel einfach den coolsten raussuchen, den wir dann immer wieder benutzen. Lustig geht, ernsthaft geht, also alles, was ihr irgendwie raushauen könnt, von Konzert bis, weiß ich nicht, MIDI-Player, einfach alles, was ihr habt, Hauptsache GEMA-frei.
Ja, wichtig.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, sehr gut.
Schön. Dann machen wir den Sack zu für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann sehr, sehr bald wieder, in schon 15 Tagen. Und bis dahin sagen wir alle miteinander, der Sven, der Christian und ich, der Manu. Tschüss!
Tschüss!
Danke, Sven, dass du da warst.
Ja, ciao!